Podcast.
Der Tolkien Podcast. Präsentiert von der Deutschen Tolkien Gesellschaft. Und dazu begrüßt euch ganz herzlich Malte Spiegelberg am Mikrofon, gemeinsam mit Tobias Eckrich und Dennis Meissner in unserer heutigen Ausgabe, der zweiten, allerdings der ersten redaktionellen Ausgabe des Tolcasts, in der wir auch doch ein ganzes Stück an Themen haben. Das heißt, es wird voll werden. Wir müssen auch gucken, dass wir alles irgendwie hintereinander bekommen. Zunächst begrüße ich aber natürlich die beiden Moderatoren, die mit mir hier am Mikrofon sitzen. Zum einen Tobias Eckrich. Moin, Tobias.
Einen wunderschönen guten Tag, lieber Malte, oder ein Servus, wie es bei uns heißt.
Stimmt, vom Norden in den Süden. Und ebenfalls im Norden beheimatet ist Dennis Meissner. Moin.
Moin, moin.
Zunächst blicken wir jetzt auf eine Ausstellung, die seit geraumer Zeit, nämlich schon seit 1. Juni in Oxford gezeigt wird. Das ist die Ausstellung Tolkien Maker of Middle-Earth an der Bodleian Library in Oxford bis zum 28. Oktober noch zu sehen. Tobias, du warst zweimal, wenn ich das jetzt richtig mitbekommen habe, schon da, ne?
Richtig, zwar in einem und demselben Urlaub, aber doch mit zwei unterschiedlichen Terminen, weil man kriegt die Sachen gar nicht bei einem einmaligen Besuch, finde ich, wahrgenommen, gefasst, und dann lässt man das sacken und dann waren wir zwei Tage später nochmal da.
Das lässt darauf schließen, dass die Ausstellung doch ein ganz schönes Volumen hat. Wird denn da nur das eine, also ich sage jetzt mal Tolkiens Schriften nur vorgestellt, oder worum geht es im Allgemeinen bei dieser Ausstellung?
In dieser Ausstellung geht es eigentlich um Tolkien als Mensch im kompletten Umfeld. Du hast zwar gerade die Annahme gemacht, es sei sehr groß. Dem muss ich widersprechen. Also die Ausstellungsfläche an sich ist sehr klein, viel kleiner, als ich mir das vorgestellt habe. Aber es gibt einfach unglaublich viele unterschiedliche Sachen zu sehen, unterschiedliche Werke. Es gibt seinen Sessel, sein Sekretär ist ausgestellt. Es gibt Manuskriptseiten, es gibt Doodles, als er angefangen hat, auf Zeitungspapier auszumalen, als sein Gedanken war, die dann nachher auch irgendwie ins Silmarillion mitgewandert sind. Aber auch 3D-Animationen, Sachen zu mitmachen. Also es war einfach unglaublich viele Eindrücke, Briefe, die ausgestellt wurden, etc. Dass wir gesagt haben, okay, das muss jetzt erstmal sacken und dann gucken wir uns das irgendwie nochmal an.
Gab es denn irgendein Ausstellungsstück, wo du sagst, das war so dein persönliches Highlight? Weil du hast ja doch schon das ein oder andere, könnte ich mir vorstellen, an Ausstellungen auch zu Tolkien gesehen. Irgendwas, wo du sagst, das ist besonders in Erinnerung geblieben?
Nein, also jetzt so an Ausstellungsstück nicht. Was ich sehr, sehr schön fand, war ein Brief von Terry Pratchett, der ausgestellt worden ist, der den Terry Pratchett an Tolkien geschrieben hat. Und da Terry Pratchett halt auch einer meiner Lieblingsautoren ist, ich weiß, man soll keine andere Autoren neben Tolkien haben, natürlich, aber nicht. Es gibt da dann doch noch so den einen oder anderen, und dazu gehört definitiv Terry Pratchett, der ja auch ein großer Bewunderer von Tolkiens Werken war und es bis zum Schluss geschafft hat, in jedem seiner Scheibenweltromane eine Anspielung an den Herrn der Ringe zu setzen. Darum gibt es da nochmal so diese Verbundenheit seitens Terry Pratchett zu Tolkien, und dieser Brief liest sich halt einfach wunderschön, ist auf Schreibmaschine getippt und unterschrieben von Terry Pratchett, und das war sein, ich glaube, da habe ich irgendwie 15 Minuten vorgestanden.
Also definitiv ein Highlight. Ich habe mir mal als Vorbereitung auf die Sendung, weil ich die Ausstellung selber ja nicht gesehen habe bislang und wer weiß, ob ich es überhaupt sehen werde. Dazu kommen wir vielleicht nachher nochmal über die Überlegung, dass diese Ausstellung ja vielleicht auch in Deutschland sichtbar sein könnte. Aber das ist ja alles noch etwas spekulativ. Ich habe mal die Webseite der Ausstellung besucht und da ist relativ viel Illustration zu sehen. Tolkien hat ja auch gemalt, gezeichnet. War das auch was einen entsprechenden Stellenwert eingenommen hat?
Ja, das ist eine komplette Wandreihe, die dann halt Werk hat. Wenn man reingekommen ist, hatte man im Prinzip so das Gefühl, man geht durch Moria, also zumindest ist es so alles dunkel gehalten. Es gab drei Projektoren, die Karte Mittelerde auf den Boden projiziert haben. Auf die Wand gegenüber war dann das Tor Morias. Und dann gab es halt diverse Drucke zu sehen, halt, aber auch Originale. Und wie gesagt, es gab halt so die komplette Facette an was Tolkien geschaffen hat. Auch diverse Bücher sind ausgestellt worden. Und da war es eher so ein, hab ich. Oh, das ist interessant, das fehlt mir noch. Und dann hatte man schon fast das Handy in der Hand, um ein Foto von dem zu machen, nach dem Motto, das will ich ja irgendwann kaufen. Und dann war aber sofort ein freundlicher Mitarbeiter da, der dann alle darauf hingewiesen hat, dass Fotos in der Ausstellung nicht erlaubt sind. Aber es war so in Gänze dieser Eindruck, auch die frühe Kindheitsgeschichte von Tolkien, es war atemberaubend.
Das klingt auf jeden Fall so, als sollte man sich das in keinster Weise entgehen lassen.
Richtig, auch wenn die Zeit jetzt natürlich bis zum 28. Oktober ein wenig drängt.
Nun haben wir auf der Website ja schon einen Bericht dazu gelesen. Den einen oder anderen, wer den noch nicht gelesen hat, tolkiengesellschaft.de, da findet ihr den noch. Da geht es darum, dass diese Ausstellung eventuell nach Berlin kommen soll. Was weiß man denn da schon zu?
Ja, kann ich mittlerweile, wir hatten das Glück, nicht nur die Ausstellung anzugucken, sondern auch mit der Kuratorin der Ausstellung und Tolkien-Archivarin Kathleen McElwain ein Exklusivinterview zu führen, und wir waren halt ein wenig irritiert, als ich am Samstagabend die Info bekam, beim Ochsenmut, also bei der Führung im Rahmen des Ochsenmut, das letztes Wochenende stattgefunden hat, sagte ein Mitarbeiter der Bibliothek, es würde auch nach Berlin kommen und da wüsste zwar nicht wo genau, aber es müsse wohl irgendwie die Museumsinsel in Berlin sein. Da wir halt gerade kurz vorher das Interview hatten und natürlich gefragt haben, kommt es vielleicht noch woanders hin außer New York und Paris, sagte die Kuratorin halt auch ganz klar, nein, viele dieser Sachen sind halt sehr fragil, gerade die ganzen Wassermalereien, diese Aquarellmalereien, die sind halt sehr lichtempfindlich. Und nach Paris, und das war relativ im Wortlaut, meinte sie dann, kommen die Sachen wieder zurück nach Hause. Wir haben natürlich am Montagmorgen direkt nachgefragt und haben halt mittlerweile auch die Bestätigung bekommen, dass die Ausstellung nicht nach Deutschland kommen wird. Das kann sein, dass der Mitarbeiter, also die Pressedame meinte, wahrscheinlich hat der Mitarbeiter da irgendwas falsch aufgeschnappt, weil es gibt jetzt seit neuestem eine Kooperation mit der Bodleian Library und einem Museum in Berlin. Das hat aber nichts mit der Ausstellung zu tun. Und sie sagte, die Ausstellung komme definitiv nicht nach Berlin. Weder 2019 noch 2020.
Das heißt, wer sie noch sehen möchte, muss sich auf die Socken machen nach Oxford. Ansonsten ist sie dort nur noch bis zum 28. Oktober zu sehen. Das heißt, da muss man sich jetzt ein bisschen sputen. Aber wer so oder so in der Nähe ist, die ein oder anderen haben ja vielleicht noch Urlaub. Und das ist auf jeden Fall ein Besuch wert, dass man sich da mal zu Tolkien, auf vielleicht auch auf eine ganz andere Art und Weise, als man das bisher getan hat, wenn man jetzt nur die Bücher gelesen hat, mal dort beschäftigen kann.
Alternativ kann man natürlich auch, wer möchte, nach New York. Da wird sie halt im, ich glaube Januar war das, 2019 eröffnen und ist dann gesagt, okay, New York ist mir doch ein bisschen zu weit. Dann gibt es noch die Ausstellung in Paris, und zwar ist es das erste Mal, dass dieses Museum, das viel mit Literatur zu tun hat, das erste Mal einen ausländischen, nicht französischen Autor in einer Ausstellung mit aufbringt. Wichtig ist, bei den Ausstellungsgegenständen handelt es sich nicht immer um die gleichen. Die tauschen durch, beziehungsweise die Partner in New York wie auch die in Paris haben auch viele eigene Exponate. In Frankreich werden ja gerade die Wandteppiche geknüpft. Die werden mit Sicherheit Teil der Ausstellung sein. Das heißt, die wechselt halt auch durch, was ihre Items angeht.
Von daher können wir gespannt sein, was wir da noch zu sehen bekommen. Die Wandteppiche waren ja auch mal Thema. Das ist schon eine ganze Weile her. Ich erinnere mich da noch dran. Da habe ich damals auch mal einen Bericht zu geschrieben aus einer französischen Teppichweberei. Da können wir also auch gespannt sein, was man dann da dort zu sehen bekommt, wenn denn in Paris diese Ausstellung dann in jener Form, wie du beschrieben hast, zu sehen ist. Wir bleiben mal dran, wenn das denn soweit ist und wir tatsächlich Menschen vor Ort haben aus dem Verein, die die Ausstellung gesehen haben, dann werden wir euch das natürlich hier auch erzählen. Ansonsten ab nach Oxford. Und falls ihr noch weitere Informationen zu der Ausstellung haben möchtet, weil wir jetzt vielleicht nur gewisse Aspekte angerissen haben und ihr sagt, das ein oder andere wird mich dann doch nochmal interessieren, bevor ich dann meine Reise dahin buche, wobei ich mir das gar nicht vorstellen kann, dass man da nicht jetzt so oder so Interesse dran hat als Tolkien-Fan, dann schreibt uns gerne eine E-Mail und zwar an feedback@tolcast.de, feedback@tolcast.de, und der Tolcast, auch wenn er so ganz locker gesprochen wie mit einem K klingt, schreibt sich mit K, C in der Mitte für Tolkien und Podcast. Wenn ihr uns da hinschreibt, dann beantworten wir gerne zum einen eure Fragen, die vielleicht über die Sendungsthemen hinausgehen, oder natürlich auch diejenigen, die ihr uns schreibt, die zu den Sendungsthemen direkten Bezug haben, die würden wir dann in der nächsten Sendung mit aufnehmen, sodass ihr dann dort auch eure Antworten hier bei uns hören könnt. Jetzt kommen wir zu einem ganz anderen Thema, denn neben einer Ausstellung gab es auch noch Buchneuerscheinungen, zu denen wir nachher noch kommen werden. Erstmal ein kleiner Rückblick an dieser Stelle, und da spreche ich jetzt mit Dennis Meissner über den Tolkien-Tag in Hannover. Ich konnte dieses Jahr leider nicht mit dabei sein. Ich hätte mich ja auch gerne in Schale geschmissen und wäre als Elb Countul dort vor Ort gewesen. Das hat nun nicht geklappt. Daher jetzt erstmal an dich die Frage. Du warst ja als Ork, glaube ich, vor Ort mal wieder.
Ja, richtig. Ich war ja als Ork da. Wenn man mal nochmal bedenkt, 2015, da war ich ja noch in meiner ersten selbstgenähten Gelehrtengewandung da, wo ich mich ja dann doch ab 2016 dazu entschieden habe. Nein, Ork. Ich liebe Ork. Ich bin Ork. Ja, als Ork. Ich habe ein bisschen aufgeräumt, aufgemischt den Laden.
Da kommen wir gleich mit Sicherheit nochmal drauf. Erstmal vorweg, es war ja so, bislang hat der Tolkien-Tag in Hannover ja irgendwie so seinen Stammplatz in der, im Gemeindehaus der Südstadtgemeinde gehabt. Dieses Mal zum ersten Mal im Haus der Religion, wenn ich das noch richtig auf der Uhr habe.
Wir waren ja damals in so einer kleinen Kathedrale, kann man eigentlich sagen, so in so einem kleinen Pfarrhaus, wo da dann direkt daneben die große Kirche war. Dieses Mal waren wir auch in einem, ja, Gemeindehaus, kann man eigentlich sagen. Also die Location, die war im Gegensatz zu 2015 wirklich so 5-mal, 6-mal so groß. Also wir hatten wirklich wahnsinnige Möglichkeiten dort gehabt. Wir konnten diesmal auch alle Banner, alle Fahnen irgendwo platzieren, direkte Wege. Also das war, was die Location angeht, im Vergleich zum letzten Tolkien-Tag 2015, war das doch ein richtig schöner Schritt in die richtige Richtung.
Für die, die jetzt nicht dabei sein konnten, kannst du einen ganz kurzen, ich weiß, das ist immer nicht einfach, weil Tolkien-Tage haben es so an sich, dass das Programm so riesig ist, dass man es nicht in kurzer Zeit zusammenfassen kann. Kannst du so ein paar Highlights so aus deiner Sicht nennen?
Ja, Highlights aus meiner Sicht waren natürlich, Friedhelm Schneidewind war vor Ort, also zumindest am den Sonntag war er da, hat zwei Vorträge gehalten, worüber ich dann auch einen Vortrag leicht gesprengt habe. Der eine Vortrag von ihm war dann halt über die starken Frauen in Mittelerde, und ich als Ork musste natürlich auch meinen Senf dazugeben, muss natürlich auch sagen, der Hexenmeister freut sich über jede Frau. Und natürlich am Abend dann, am Sonntagabend, das Abschlusskonzert dann in der großen Kirchenkathedrale direkt daneben, die Akustik, die da drin war und mit den alten Instrumenten, die er da gespielt hat. Ganz ehrlich, es war einfach nur traumhaft schön.
Ja, vermutlich was man auch vorher so noch nicht erlebt hat, weil bislang war ja das Konzert, was Friedhelm so auf dem Tolkien-Tag Hannover gespielt hat oder auch an anderen Stellen, meistens ja eher beschränkt, was die Räumlichkeit angeht. Aber wenn du sagst, mit einer Kirchenakustik, das stelle ich mir schon beeindruckend vor, wenn dann ja die Instrumente auch mal anders zur Geltung kommen.
Richtig, aber es waren ja noch viele andere Sachen. Wir hatten da eine junge Dame gehabt, deren Name weiß ich jetzt leider nicht mehr. Ich habe als Ork immer so Schwierigkeiten mit Namen. Ich muss die Namen wirklich eingeprügelt bekommen von Auk, ansonsten kann ich sie mir nicht merken.
Also sie hat offensichtlich nicht stark genug geprügelt.
Richtig, richtig. Nee, man hat mich dort auf dem Tolkien-Tag als Ork man ist mir sehr entgegengekommen. Ne? Also viele Kinder waren dort natürlich auch wieder ein bisschen ein bisschen unsicher. Die Leute, die mich kennen, die wissen das natürlich auch von den Tolkien-Tagen in Geldern-Pont beziehungsweise auf dem Thing, wie ich auf Kinder wirken kann. Das ist immer so ein zweischneidiges Gleis, würde ich eher sagen, als Messer, weil Messer ist schon wieder irgendwie ein anderes Thema. Aber nein, die junge Dame hat dann da Schwertkünsten für Elben, gerade wäre es für dich vielleicht interessant gewesen, das zu sehen. Da hat sie da auch wirklich eine halbe Stunde lang mit 5, 6 Leuten dann die japanische Schwertkunst eigentlich mal so gezeigt, was ja dem Elbischen recht nahe kommt. Du konntest deine eigenen Gläser konntest du gravieren, selber gravieren. Also nicht, ich möchte jetzt gerne dieses Motiv haben, die junge Dame macht das. Nein, du musstest es selber machen. Das war auch sehr schön. Ich habe mir zusammen mit meiner Frau auch Glas graviert, und zwar unseren lieben Professor darauf. Wunderbar, okay, ihr Kopf ist ein bisschen, sieht aus wie ein Schrumpfkopf, aber okay. Aber ansonsten, es war wirklich ein schöner, gemütlicher, familiäre Veranstaltung.
Das ist ja aber auch das, was so in Hannover aus meiner Sicht immer noch so ein bisschen auch, klar, man darf es nicht mit Geldern vergleichen, Geldern ist mittlerweile eine ganz andere Hausnummer, aber was den Tolkien-Tag ja generell auch ausmacht in Hannover, ist ja immer, dass es ein, wie so ein Familienfest ist. Ich habe damals mal so scherzhaft mit einem Grinsen gesagt, ach, jetzt kommen wir wieder in die Halle hier rein, das ist wie, wenn man einmal im Jahr nach Hause kommt, nach Hannover zum Tolkien-Tag. Das wurde da auch sehr positiv aufgenommen, aber das ist irgendwie auch die Empfindung, die ich immer hatte, wenn ich dahin gefahren bin. Es war immer eine große Familie, es war sehr, sehr besinnlich auch immer, weil es ja dann auch schon im Oktober früher dunkel wurde. Oder abends, es wurde dann ruhiger in der Halle. Wir haben ja nun damals noch mit Anduin Radio noch live gesendet von da, das war ja auch nicht vergessen. Aber bleiben wir beim Tolkien-Tag in diesem Jahr in Hannover. Wie war das für die Veranstalter? Das ist ja auch jedes Mal wieder eine Herausforderung. Konntest du da in Erfahrung bringen, wie aufwendig das für die war mit dieser neuen Location?
Ja, selbstverständlich. Ich habe mir ein kleines Gespräch mit Ulrich Hacke geführt und vor 2015 weiß ja selber, wo wir damals an das Studio aufgebaut haben. Ich habe nicht viel mitgekriegt, dadurch, dass ich dieses Mal dabei habe ich viel mehr mitgekriegt. Aber ich habe Ulrich Hacke auch 2-3 Fragen zu diesem Thema herauserzählen lassen können. Und wir können da gerne einmal reinhören.
Ja, hier ist Ungol Kondia live vom Tolkien-Tag Hannover 2018. Und ja, vor mir habe ich jetzt Ulrich Hacke. Und Ulrich Hacke, jetzt kurz bevor, wir haben es jetzt 16:30, Friedhelm Schneidewind wird gleich noch sein Abschlusskonzert halten. Aber jetzt mal zum Tolkien-Tag allgemein, Samstag, Sonntag. Was ist dein Resümee jetzt speziell für dieses Jahr für dich?
Ja, also wir sind einige auf der einen Seite froh, dass es schon fast am Ende ist, denn sagen wir mal so, die Nächte sind kurz gewesen, denn das ist immer so die Begleiterscheinung bei einem Tolkien-Tag, wenn sich die DTG dann trifft, das geht selten früh ins Bett, denn viele Leute sehen sich vielleicht ein- oder zweimal im Jahr, dann ist so ein Tolkien-Tag immer eine wirklich schöne Gelegenheit, nochmal so das eine oder andere Wort miteinander auszutauschen, vielleicht noch ein Bier zu trinken, und das ist ein tolles, familiäres Ergebnis. Und das ist, glaube ich, auch mein Resümee. Es war eine familiäre Veranstaltung, es war keine große Veranstaltung, aber eine schöne, die es gelohnt hat, sie vorzubereiten, auch wenn es viel Arbeit war. Aber wir haben einfach ein Gefühl, glaube ich, mitgebracht. Die Leute haben sich wohlgefühlt. Und mir ist so ein bisschen im Gedächtnis geblieben, ein Satz, den jemand von uns sagte, vielleicht waren es nicht so viele Leute, aber schau dir die mal an, wie glücklich die aussehen. Und das ist, glaube ich, das, was wir mit so einem Tolkien-Tag bezwecken wollen. Wir wollen, dass die Leute Spaß haben und vielleicht auch gerne mal wiederkommen.
Ja, Spaß haben wir auf jeden Fall definitiv alle gehabt. Du hast mir gerade eben schon mal gesagt, Thema kein großes Event. Jetzt hatten wir das ja auch dieses Jahr auch schon auf dem Talking Ting in letzten Sommern angesprochen, wo wir auch in der Mitgliederversammlung erwähnt haben, auch andere Stammtische könnten ja mal Tolkien-Tage machen. Du bist jetzt natürlich auch schon erfahrener, das ist ja nicht heute in Hannover euer erster Tolkien-Tag, aber ist das vielleicht immer noch problematisch, dass viele andere eventuell denken oder sich irgendwie versuchen, ja, wir müssen gleichziehen mit Tolkien-Tag Geldern-Pont, was ja eigentlich mittlerweile schon eher ein Festival ist?
Naja, die Gefahr besteht natürlich, aber ich glaube, das ist eigentlich gar nicht nötig. Der Tolkien-Tag Geldern ist etwas, wo man gerne hinfährt und sich vielleicht eine oder andere Anregung mitnimmt, aber das ist nichts, was man kopieren möchte. Was wir wollen, ist eigentlich eine nette Veranstaltung machen, wo, wie ich schon sagte, die Leute Spaß haben und was auch überschaubar ist. Niemand fängt damit an, eine Großstadt zu planen, sondern er fängt erstmal an, ein Haus zu bauen. Und er fängt vielleicht damit an, erstmal einen Stein zu legen. Auch der Tolkien-Tag Linker Niederrhein hat mal ganz klein angefangen, und ich erinnere mich noch daran, an die Anfänge, da bin ich selber dabei gewesen. Da war das genauso groß wie hier in Hannover. Und wir sind hier in Hannover eine Großstadt, auch wenn der ein oder andere es vielleicht anders sehen mag. Aber wir sind eine Gegend, wo relativ viel passiert. Rund um Geldern ist, böse gesagt, doch ein bisschen der Hund verfroren. Und da hat es eine Großveranstaltung doch ein bisschen leichter. Es ist irre, was da draus geworden ist. Aber was wir hier nicht machen wollen, ist das zu kopieren. Das eine ist ein riesengroßes Festival. Und wir sind hier eine familiäre Veranstaltung. Geldern hat seine Stärken, ein kleiner Tolkien-Tag hat genauso seine Stärken. Und das Schöne ist ja, Wir haben den Verein im Hintergrund. Wir haben die DTG als Backup sozusagen, als Stütze. Das heißt, wenn wir das in der DTG bewerben und unsere Leute kommen, dann haben wir eigentlich schon gewonnen. Weil das sind einfach die Leute, die wir da haben wollen. Das ist eine familiäre Geschichte. Das sind viele Freunde, die kommen werden, die uns unterstützen. Und damit ist eigentlich die halbe Miete schon mal da. Und das geht auch ohne Gelder.
Ja, also besser hätte ich es auch nicht ausdrücken können. Ulrich, ich danke dir recht herzlich. Ich wünsche gleich noch viel Spaß beim Konzert. Wir werden uns das natürlich auch nochmal anhören. Friedhelm Schneidewind, Badensang am seinen Musikstücken. Ich danke dir recht herzlich.
Ja, wir sind total froh auch, dass wir Friedhelm da haben. Das ist wirklich ein Mann, der ja diesen Tolkien-Gedanken geradezu lebt. Ein wandelndes Lexikon, der Mann hat unglaublich Ahnung. Und wir sind sehr froh, dass er hier ist. Und man muss dazu sagen, der Gute ist heute Morgen um 5:30 aufgestanden, um rechtzeitig um 10 in Hannover zu sein. Er hat 2 Vorträge gehalten, er wird jetzt noch ein Konzert spielen und danach wird er die Heimreise antreten, weil er morgen weitere Termine hat. Hut ab, sag ich da.
Ja, recht herzlichen Dank an Friedhelm Schneidewind, auch an dich, Ulrich Hacke. Es war auch für mich wieder wie 2015 ein wirklich, wie du schon sagtest, familiäres Treffen, eine schöne Veranstaltung. Und ich freue mich auch nächstes Jahr, beziehungsweise auch übernächstes Jahr, wann du auch wieder den nächsten machst, dabei sein zu dürfen.
Ja, also recht herzlichen Dank nochmal an Ulrich Hacke dafür. Und also wie er schon sagte, es ist eine wirklich schöne familiäre Veranstaltung gewesen. Und das vielleicht auch nochmal auch für andere Stammtische beziehungsweise Leute, die Lust haben, einen Tolkien-Tag zu organisieren, das auch einfach mal zu machen.
Genau, wenn ich da ganz kurz einhaken darf. Das ist ja auch ein Wunsch aus Seiten des Vorstandes, dass man sagt, wir würden uns sehr freuen, wenn weitere Stammtische sagen, wir machen einen klitzekleinen, vielleicht auch einen mittleren klitzekleinen Tolkien-Tag. Wenn ihr Hilfe braucht, wenn ihr Unterstützung braucht, meldet euch. Wir würden uns sehr freuen, wenn wir wieder 2 Tolkien-Tage im Jahr fest etablieren können. Und man sieht ja auch am Beispiel Hannover, dass das gar nicht in so viel Arbeit ausarten muss wie der Tolkien-Tag in Geldern, der mittlerweile in seiner eigenen Liga spielt.
Ja, das muss man, glaube ich, immer wieder dazu sagen. Aber das hast du damals ja auch schon mehrfach betont, Tobias, wenn es da so drum ging. Was muss man tun, um einen Tolkien-Tag auf die Beine zu stellen? Also so viel, wie man sich das vielleicht jetzt vorstellt, wenn man mal in Geldern war, ist es bestimmt nicht. Es ist natürlich Arbeit, das ist ganz klar. Und dass natürlich die ganz kleinen Stammtische da vielleicht auch mehr Arbeit haben als die größeren, das ist auch verständlich. Aber trotzdem soll das natürlich nicht abschrecken, sondern eher einladen dazu, auch mal was Eigenes zu machen. Gab es denn, Frage an Dennis, schon eine Info aus Hannover, wie es da perspektivisch weitergeht, jetzt mit einem neuen Standort? Kann man da schon damit rechnen, dass wir nächstes Jahr wieder zu einem Tolkien-Tag nach Hannover eingeladen werden? Oder hat man da erstmal, ich sag mal so, die Hand noch etwas davor gehalten und gesagt, wir geben mal noch nicht zu viele Auskünfte?
Selbstverständlich habe ich mit Ulrich auch darüber gesprochen, der zu mir dann gegenüber äußerte, ob die jetzt für 2019 noch nicht ganz genau wissen. 2020 schon eher, weil er dann auch dann sagte, ne, 2021 ist ja dann auch berühmte Amazon-Serie, die ja dann kommen soll. Und ab 2020 bestimmt eher, aber 2019, das ist wirklich noch in den Startlöchern, beziehungsweise, Entschuldigung, nicht Startlöchern, sondern ist noch nicht fest, dass da überhaupt ein Tolkien-Tag dann ist in Hannover.
Na, wir werden abwarten und dann werden wir es ja mit der Zeit mit Sicherheit auch irgendwie erfahren. Eines ist auf jeden Fall ganz sicher, bezüglich der Tolkien-Tage in Geldern wird es den im nächsten Jahr auf jeden Fall wieder geben. Da gibt es ja schon den großen Countdown auf den sozialen Medien. Ich kann es jetzt gerade gar nicht genau sagen, wie viele Tage oder Stunden und Minuten es noch wieder bis zum Tolkien-Tag in Geldern sind. Das ist auf jeden Fall eine ganz nette Idee. Gab es ja so bislang auch nicht, dass schon so runtergezählt wurde von einem Tolkien-Tag zum nächsten. Wäre das... Wen das interessiert, kann gerne auf die sozialen Medien klicken, insbesondere auf Facebook. Dort ist das alles verlinkt. Dort findet ihr auch weitere.
Das könnte ich dir aber sagen, wann der Tolkien-Tag ist.
Am Wochenende nach Pfingsten.
Ja, das sowieso. Aber laut mein Countdown in 260 Tagen, 18 Stunden, 48 Minuten. Oder man nimmt einfach 375.528 Minuten.
Meine Güte.
Jetzt muss aber noch dazu sagen, dass wir diese Aufnahme an einem anderen Tag aufnehmen, als dass wir sie ausstrahlen. Das heißt, in dem Moment, wo die, oder auch dann ja noch nicht gegeben ist, dass die Leute es auch tatsächlich an dem Tag hören. Demnach alles schön und gut, wenn ihr diese Ausgabe hört, egal wann das ist, ist der Tolkien-Tag schon weitaus näher, als er jetzt sein wird. Und alle Informationen findet ihr in den Shownotes dieser Sendung zum Tolkien-Tag. Da verlinken wir auch gerne nochmal zu den Countdowns.
Genau, dann kann man da sich das abonnieren und jeden Tag drauf schon und sich drauf freuen, bis es wieder soweit ist. Oder aber natürlich die Zeit nutzen, um vielleicht mit dem eigenen Stammtisch innerhalb der DTG einen eigenen Tolkien-Tag zu planen oder die Oxford-Ausstellung zu besuchen. Jetzt haben wir auch alles nochmal einmal aufgezählt, was man so an schönen Möglichkeiten hat. Da gibt es diverse Dinge. Oder aber ihr kommt auf die grandiose Idee, euch eines der neu erschienenen Tolkien-Bücher zu kaufen, über die wir jetzt sprechen wollen. Denn es ist ja so, es kommen immer wieder noch Werke Tolkiens raus. Ich habe damals, war hier ganz erstaunt, als es dann weiterging plötzlich, weil ja auch immer noch fleißige Menschen diese ganzen Schriften, die dort noch liegen, sichten, zusammenstellen. Und dann erscheint ein Buch wie zum Beispiel der Fall von Gondolin. Tobias, über das wollen wir jetzt ein bisschen sprechen. Ich persönlich habe es noch nicht gelesen. Du hast es schon, soweit ich das gesehen habe, schon ein wenig rezensiert. Das heißt, du wirst etwas mehr zum Inhalt sagen können als ich.
Ja. Es ist ein Buch, es hat Seiten, es hat ein paar Illustrationen, auch dieses Mal wieder von Alan Lee und ganz viele Buchstaben. Es war ein Kampf für mich, mich da durchzubeißen. Nein, es war ein sehr interessantes Werk. Es hatte ein bisschen was bei der Aufmachung wie Beren und Lúthien, aber doch auch wieder ein bisschen anders, weil die Reihenfolge unterschiedlich ist. Es ist halt kein klassischer Roman oder auch nicht, auch wenn es in bester Manier, wie das immer geschrieben ist, halt auch nicht ein Werk, was man einfach so durchliest, sondern es hat sich auch hier wieder ein bisschen mit der Geschichte des, mit der Geschichte der Geschichte auseinandergesetzt. Es sind die unterschiedlichen Versionen aufgelistet. Und ich muss halt sehr schmunzeln, weil als ich gehört habe, dass das Werk rauskommt, habe ich mich, so plötzlich das anhört, am meisten auf das Vorwort gefreut von Christopher Tolkien, weil er schrieb letztes Jahr, als Beren und Lúthien rauskam, ins Vorwort, dass es werde sein vermutlich in Klammern letztes Buch sein. Zu diesem Zeitpunkt schon 93, also auch kein ganz junger mehr, über 40 Jahre in der Tolkien-Forschung investiert. Und als ich dann gehört habe, nee, er schafft es doch noch, sein Werk Fall von Gondolin zu veröffentlichen, habe ich gesagt, jetzt bin ich mal sehr gespannt. Und er schrieb halt rein, die Vermutung erwies sich jedoch als falsch. Und ich muss jetzt sagen, dass in meinem 94. Jahr der Fall von Gondolin sicherlich das letzte sein wird. Es sei ihm gegönnt, also auch hier wieder sicherlich in Klammern geschrieben, wie vermutlich im letzten Jahr. Es gab nämlich damals schon leichte Vermutungen, da käme noch etwas, aber er selbst glaubte halt nicht mehr dran.
Dann ist es ja so, ich habe gerade mal deine Rezension mir nochmal auf den Monitor geholt. Es ist ja in verschiedene Teile gegliedert, das Werk. Und dann sehe ich zum Teil auch, dass irgendwie der früheste Text, der hat nur 3 Seiten. Was muss man sich denn unter diesen 3 Seiten der früheste Text vorstellen?
Eine extrem komprimierte Fassung von Gondolin. Ich will jetzt gar nicht auf die einzelnen Geschichten wirklich eingehen, weil jemand, der sich nicht damit auseinandergesetzt hat, würde ich damit, glaube ich, ein wenig die Freude oder die Entdeckerlust nehmen. Es ist auch die nächste Turin und die Verbannten von Gondolin hat ja mit 6 Seiten auch nicht weitaus mehr. Die halten sich ja alle sehr kurz. Auch im Silmarillion an sich ist ja nur ein ganz kleiner Abbruch davon und die ursprüngliche Geschichte hat 83 Seiten und die letzte Satzung, die letzte Fassung 64 Seiten. Und da sieht man schon, da wurde viel drin gearbeitet.
Das ist ja sowieso immer sehr auffällig, wenn man so die Erscheinungen sich anguckt. Christopher Tolkien hat das ja auch in dem ein oder anderen Vorwort, was du schon erwähnt hast. Ich lese das auch übrigens immer mit Interesse, weil ich das spannend finde, wie er auch die Arbeit dann von John Ronald Royal dort kommentiert und dann eben auch sagt, wie schwierig es zum Teil ist, daraus wieder irgendetwas final zu machen, wie er da eben auch tätig war, diesen Unterschied zwischen den verschiedenen Geschichten, dass das hier tatsächlich wieder so kommen musste, war ja vorher nicht klar, aber wenn man so den Aufbau des Werkes sieht, du hast es schon gesagt, von 83 Seiten ursprünglicher Geschichte auf letzte Fassung 64 Seiten, es ist jedes Mal wieder interessant zu sehen, was denn da tatsächlich so rauspurzelt.
Ja, man muss auch immer ein bisschen im Hinterkopf behalten, zu welcher Zeit das geschrieben wurde, als es darum ging, Papier sehr teuer, heutzutage ist Papier ja ein Alltagsgegenstand nicht mehr wegzudenken. Aber damals war es dann halt auch bei der Überlegung, den Herrn der Ringe halt mit der Fülle zu veröffentlichen. Natürlich auch eine Kostenfrage, allein was den Rohstoff betraf.
Das sind ja auch alles so Themen, die dann natürlich mit aufkommen, aber die natürlich auch zeigen, dass das Ganze tatsächlich auch Historie hat und eben nicht von heute ist, sondern schon eine ganze Weile liegt und dann jetzt Stück für Stück immer wieder uns erfreut mit neuen Büchern. Da würde ich auch gleich den Übergang machen zum zweiten, was noch erschienen ist. Da geht es um die Kunst des Herr der Ringe. Da könntest du vielleicht auch kurz erstmal einleitend sagen, was muss ich mir unter Kunst vorstellen? Geht es da um die Bilder, die Illustrationen, die dazu von Tolkien angefertigt worden sind?
Richtig, da muss man aber gleich zu sagen, es handelt sich um eine Übersetzung ins Deutsche. Das Buch gibt es ja schon etwas länger. Es kam oder ist veröffentlicht worden von Hammond and Skull, die ja auch durch die sehr umfangreiche Lexikon bekannt sind. Und es gibt einmal die Kunst des Hobbits und einmal des Herrn der Ringe. Und da geht es halt wirklich um Tolkien als Künstler. Und da halt im Schwerpunkt jeweils entweder auf den Hobbit oder auf den Herrn der Ringe. Und es ist auf jeden Fall ein sehr schönes Nachschlagewerk, so ein bisschen, wenn man sich noch nicht so sehr auseinandergesetzt hat, wie Tolkien als Künstler war oder seine Bilder vielleicht nicht in Gänze kennt, sich aber für Kunst interessiert, dann sollte man sich das Buch auf jeden Fall zulegen, egal ob in deutscher oder in englischer Sprache. Es ist halt einfach nochmal einen anderen Aspekt Tolkiens vor Augen zu führen, was jetzt nicht mit dem Schreiben geht. Und war ja auch sehr beeindruckend zu sehen in der Ausstellung, was Tolkien grafisch gemacht hat. Das war eine Urkarte zu sehen von Mittelerde, wo man eigentlich fast schon kaum noch was drauf erkannt hat, weil die so häufig überarbeitet wurde. Oder vielleicht habe ich jetzt doch einer meiner Lieblingsstücke seiner Frage von vorhin. Und zwar die Karten oder die Seiten, die Gandalf in Moria findet, die verbrannt sind, die ausgerissen sind, die hat Tolkien ja händisch produziert, hat sie dann verkohlt, hat sie vergilben lassen, also so verarbeitet, um sie dann besser beschreiben zu können. Und das waren die hingen dann da einfach, also es ist einfach die hingen da. Man lernte irgendwie nochmal, für mich war es ein Moment, nochmal zu lernen, zu sehen und wahrzunehmen, dass das halt nicht nur jemand war, der die Geschichten niedergeschrieben hat, so wie er sich die vorgestellt hat, sondern mit welcher unglaublichen Detailliertheit er zu Werke gegangen ist. Und das ist dann halt auch eben in diesen Büchern gut zu sehen, wo die Werke dann natürlich auch beschrieben werden und abgelichtet sind. Werke, die man so nicht irgendwie sonst irgendwo anders sieht.
Spannend finde ich ja auch schon, ich habe mir gerade nochmal das Cover nochmal einmal angeschaut. Das ist ja auch schon ein sehr, sehr aufwendiges Cover für dieses Werk. Das lässt natürlich ja auch schon vermuten, dass es da drin eben ähnlich aufwendige Zeichnungen zu sehen gibt. Aber viel besser ist es natürlich, wenn man jemanden wie dich am anderen Ende sitzt, dann am anderen Ende der Leitung, der das schon mal so ein bisschen besser in Worte fassen kann. Also diverse Schriften, Karten, alles, was so von Tolkien Künstlerisches produziert worden ist. Wir wollen nicht vergessen, weil vermutlich die Frage ja auch immer mal wieder kommt, was kostet denn der ganze Spaß, wenn man sich jetzt neuen Lesestoff oder eben auch hier etwas bisschen was Künstlerisches zulegt. Bücher sind da ja nun relativ einfach zu bepreisen, weil sie nicht 20 verschiedene Preise haben können. Die Kunst des Herrn der Ringe ist erschienen bei Klett-Cotta für 30 € und der Fall von Gondolin ebenfalls erschienen bei Klett-Cotta für 22 € erhältlich. Das heißt, wer noch neuen Lesestoff braucht, blättert vielleicht einfach mal rein.
Oder nimmt natürlich die englische Fassung, da können sich die Preise natürlich variieren, weil es im englischsprachigen Raum keine Buchpreisbindung gibt. Aber die Links zu Klett-Cotta packen wir euch einfach in die Shownotes.
Genau, dann habt ihr sie direkt drin, dann kann man mal draufklicken. Und wie gesagt, wer des Englischen mächtig ist, wird vielleicht auch auf den kleinen Praxistipp von Tobias zurückkommen bezüglich der Buchpreisbindung. Wir wechseln jetzt von den gebundenen Büchern an den Computermonitor. Seit über 11 Jahren ist dort der Herr der Ringe online, das wohl längste überlebende Mittelerde-Spiel, was es so auf diesem Planeten gibt. Mittlerweile das 22. Update, was man aktuell spielen kann. Das 23. steht in den Startlöchern und Dennis Meissner alias Ungol Kondir hat es bereits auf dem Beta-Server getestet und wir wollen euch einen kleinen Einblick geben in das, was man so demnächst im Spiel sehen kann. Nicht allzu viel, weil sonst gehen wir sehr ins Detail, aber zumindest im Groben. Vielleicht fangen wir erstmal an, Dennis, mit dem Setting. Was kommt denn tatsächlich an Gebiet hinzu?
Ja, nachdem wir ja mit Update 22 uns endlich auch Erebor nähern konnten, geht es eigentlich ja weiter mit den Zwergen. Und zwar geht es Richtung den Eisenbergen bis hin zu den Grauen Bergen. Und da sind natürlich Geschichten, ne, von alten Zwergenkönigreich. Ja, könnte interessant werden.
Wir haben ja über die Jahre, diejenigen, die jetzt das Spiel noch nie gespielt haben, werden jetzt sowieso etwas verdutzt gucken vielleicht, wie viel man da schon so im Spiel gemacht hat. Denn es ging ja nicht bei Update 1 los, sondern da kamen ja vorher diverse Versionen. Dieses Online-Spiel ist eben schon doch ein wenig älter. Da muss man ein bisschen gucken. Wir bleiben jetzt mal aber am aktuellen Geschehen dran. Es gibt ja diverse Rassen, die man spielen kann und auch diverse Klassen. Also beispielsweise kann man ja als elbischer Jäger so sich so ein bisschen in die Rolle des Legolas versetzen und mit seinem Bogen durch Mittelerde laufen und dann da Orks aus den Lagern versenken oder sie versenken einen selber im Erdboden. Das muss man dann schauen. Wenn man das nicht so hinbekommt, dann könnte das der Fall sein. Ist denn da an diesen Einstellungen was gedreht worden? Gibt es irgendwas Neues, wo man sagt, das ist so eigentlich das Hauptding in Update 23?
Naja, die haben einiges verändert in Update 23. Die haben generell auch die Monster, also die Orks, vom Balancing her geändert. Das ist ja aktuell so, wenn man neu hochlevelt, sage ich jetzt mal, also man fängt ja, wenn man neu ins Spiel einkommt, mit Level 1 an. Und dann ist ja aktuell der Level Cap bei 115. Und wenn man noch nicht längere Zeit im Spiel ist, dann hat man ziemlich schnell im oberen Bereich, Levelbereich, Schwierigkeiten, ja, die Gegner schneller kaputt zu machen. Das haben die ein bisschen verändert, dass es da ein bisschen einfacher sein wird. Was die auch geändert haben, wäre dann mit Update 23 das Level Cap, was ich ja vorhin schon sagte, ist ja aktuell bei 115. Es wird dann angehoben auf 120. Heißt natürlich, ne, sind jetzt nur 5 Level weiter, aber es heißt trotzdem Questen, die ganzen Aufgaben machen, damit man da auch schneller vorankommt. Was die jetzt auch noch geändert haben, viele, die sich schon ein bisschen damit befasst haben, wissen, dass einige Klassen vom Aussehen her schon, ja, sagen wir es mal so, auf das heutige Zeitalter hochgehoben worden, also grafisch das verbessert
sehr, sehr
worden
sind. Sehr schön ausgedrückt, ja.
Das haben die jetzt auch mit dem Hobbit gemacht, also auch der Hobbit kriegt jetzt eine kosmetische Korrektur, was man natürlich auch, wenn man es nicht mag, auch dann in den Optionen wieder umstellen kann, dass es dann wieder das alte Aussehen hat. Was man auch nicht vergessen darf, dieses Spiel ist immer noch auf ein 32-Bit-System ausgelegt, was aktuell ja immer noch für hochmoderne Rechner für Probleme sorgt. Aber da heißt es ja auch immer noch, laut dem letzten Newsletter-Brief von Cordovan, das ist ja der Community-Manager von Standing Stone Games, die arbeiten an einer 64-Bit-Version. Und aber wann die genau kommt, das ist leider noch in den dunklen, entfernten Mordor irgendwo verschwunden.
Ich wollte gerade sagen, die ist noch irgendwo im Schicksalsberg, die muss erst noch geschmiedet werden, die 64-Bit-Version des Herrn der Ringe Online. Ich will vielleicht ein, zwei Worte, denn das Gaming-Jargon, das rutscht uns beiden natürlich häufig durch, weil wir nun lange Zeit auch schon in diesem Spiel unterwegs sind. Also Level Cap, wer sich da gefragt hat, ist nichts anderes als die Obergrenze des Levels. Das heißt, viel weiter kann man im Spiel einfach nicht kommen. Das heißt, wenn man dieses Level erreicht hat, sammelt man keine weiteren Erfahrungspunkte. Das ist in Online-Spielen ja relativ typisch, dass man Aufgaben erledigt und Erfahrungspunkte dafür erhält. Und dann steigt man eben Stück für Stück im Level weiter auf. Dann bis auf 120, wenn man mal überlegt, dass das Spiel mit Level 50 gestartet ist, dann sind wir jetzt auch an einem Punkt, wo man sagen muss, ja, das Spiel hat jetzt mehr als doppelt so viele Level, wie es zum ursprünglichen Erscheinungstermin hatte. Das ist natürlich auch schon beeindruckend. Daran sieht man auch, wie viel Erfahrung da drin war und auch noch drin ist, denn die Entwickler arbeiten ja an weiteren Punkten. Vielleicht noch eine Sache in diesem Zusammenhang, da haben wir noch nicht viel zu erzählen. Wir wollen nur das Thema auch nicht unter den Tisch fallen lassen. Es wird ja in absehbarer Zeit, so viel weiß man ja schon, offensichtlich tatsächlich ein zweites Online-Spiel zum Thema Mittelerde geben. Hast du schon irgendwas erfahren dazu oder ist noch gar nichts durchgesickert?
Also so richtig doll was durchgesickert sickert, ist es noch nicht. Also Thema genaue Umsetzung und ähnliches. Man weiß halt nur, wer es eventuell machen soll. Das ist ein, bitte korrigiere mich, ein japanisches Unternehmen, die dann aber auch schon direkt auf 64-Bit-Basis das machen wollen. Nur wann genau, das sind ja immer noch Gerüchte, wann genau das jetzt genau kommen soll und wie und auch inwieweit die Rechte haben, das weiß man leider noch nicht.
Dann halten wir mal fest, wenn ihr die Eisenfüße, die kommen ja als nächstes ins Spiel, denn Eisenfuß und Co., die Zwerge in den Eisenbergen besuchen möchtet, dann könnt ihr das im Herrn der Ringe online tun. Allerdings, das müssen wir auch dazu sagen, wer sich jetzt schon gefreut hat, huhu, endlich Zwergen-Content, endlich Zwergeninhalte, die da reinkommen, muss natürlich das entsprechende Level haben. Also wer das Spiel gerade erst begonnen hat, wird sich mit den Anfangsregionen begnügen müssen und dann wohl eher in Thorins Halle eine kleine Runde bei den Zwergen drehen müssen, denn diese Gebiete, die jetzt dazukommen, sind natürlich ausgelegt für das Maximallevel. Das ist ja nun meistens so, dass man dann erstmal ein wenig beschäftigt ist, sich die vielen anderen Gebiete anzugucken, die das Spiel schon hat. Kostenlos spielbar ist das Spiel auf jeden Fall. Das könnt ihr euch kostenlos downloaden, wer das mal ausprobieren möchte. Und die ersten Gebiete sind dann auch vollkommen kostenlos spielbar. Die restlichen muss man sich dann Stück für Stück mit so einem Punktesystem kaufen oder selber erspielen. Das würde jetzt, glaube ich, zu weit führen, wenn wir das jetzt genau erklären, wie das funktioniert. Im Zweifelsfall schreibt uns gerne, dann helfen wir euch da auch weiter, wenn da Fragen jetzt aufgekommen sein sollten rund um den Herrn der Ringe online im Allgemeinen. Update 23, wann es genau rauskommt, ich weiß gar nicht, ist schon was bekannt?
Nein, wann es genau rauskommt, noch nicht. Aber wenn ich mal auch wieder eine Expertise, nicht Expertise, sondern mal so mutmaßen darf, Ich mutmaße jetzt einfach mal den Erfahrungen der letzten Jahre. Es war jetzt Beta-Phase 1. Danach folgt normalerweise noch eine zweite Phase, also noch einen zweiten Test. Und dann normalerweise dann 3-4 Wochen später. Also ich denke, das Ganze wird jetzt so in 1,5-2 Monaten auf jeden Fall online kommen.
Wahrscheinlich auch dann das letzte Update für dieses Jahr. So lässt man zumindest momentan vermuten, wenn man so jetzt das annimmt, was du gerade gesagt hast. Wir werden auf jeden Fall der Dinge harren und sollten wir was Neues hören zu dem anderen entstehenden Online-Spiel rund um Mittelerde, werden wir es euch natürlich hier im Tollcast erzählen. Entsprechend findet ihr in den Shownotes noch den Link zu den gesamten sogenannten Release-Notes, also alles, was sich mit Update 23 ändert. Die sind auf Englisch. Klar, das Spiel wird in den USA produziert, das wird in der Regel nicht auf Deutsch übersetzt während der Testphase, sondern erst dann, wenn das Update erschienen ist. Aber wen es interessiert, findet ihr dann entsprechend den Link und könnt nochmal draufklicken und euch reinlesen, was denn so passiert.
Aber das ist ja nicht das Einzige. Ich habe mich ja, man glaubt es mir kaum, auf die Sendung vorbereitet, auch zu diesem Thema. Und da bin ich über etwas gestolpert, wo mich mal eure Meinung interessieren würde. Und zwar dann doch mit dem sehr plakativen Titel, ein Artikel vom 24. September. Sture Community bringt Herr der Ringe online in Gefahr. Und zwar geht es darum, dass wohl am 19. September in einem Livestream gesagt wurde, es soll eine neue Rasse geben. Und daraufhin ist wohl, zumindest kann man das im Lord of the Rings Online Forum nachlesen, so ein klein wenig Mordor ausgebrochen. Und die Fans haben sich da wohl ziemlich auf die Barrikaden gesetzt. Habt ihr davon was mitbekommen? Ist das ein generelles Problem? Wie steht ihr dazu? Also das war etwas, wo ich mir dachte, so okay, so sobald halt eine Community eingeschworen wird und versucht, Sachen zu diktieren, ist es immer etwas schwierig.
Ich meine, ich bin jetzt seit, ich muss wieder zurückrechnen, ich weiß es gar nicht gerade, bevor ich falsch rechne, auf jeden Fall seit einigen Jahren ja schon in dem Online-Spiel unterwegs und muss auch sagen, klar gibt es immer wieder, wo viele Menschen am selben Spiel sitzen, egal ob sie nun entwickeln, ob sie spielen, ob sie fluchen. Es gibt halt eben auch immer diejenigen, die versuchen, Dinge kaputt zu machen oder kaputt zu reden, bevor sie überhaupt entstanden sind, weil sie der Meinung sind, das ist die falsche Entwicklung. Die Entwickler sollten sich lieber auf andere Themen konzentrieren. Das mag aber auch einfach bei Online-Spielen generell schon daran liegen, dass es so erstaunlich viele Bereiche gibt, in denen man in diesem Spiel aktiv sein kann. Da können ja Leute von, ich sage jetzt einfach mal so plump, sich hinstellen und eine ganze Zeit lang nur irgendwelche Hufeisen schmieden Oder sie sind eben in den größten Schlachten in Mordor unterwegs oder ähnliches. Da gibt es unfassbar viele Facetten. Und deswegen führt das natürlich auch dazu, dass dann sich Interessensgruppen bilden, die vielleicht bei der ein oder anderen Entwicklung dann deutlicher mal sagen, das passt mir nicht. Ich habe es jetzt so nicht mitgekriegt. Ich weiß nicht, wie es bei dir, Dennis? Hast du den Streit im Forum mitgekriegt?
Ja, den Streit, den verfolge ich ganz eng, ehrlich gesagt, sehr stark, weil dann Begriff Monsterklasse auch gefallen ist. Was jetzt Thema auch Rassen angeht, dürfen wir auch nicht vergessen, die letzten Jahre kamen ja auch nochmal Rassen dazu. Ja, ne? Dem Bioringer alleine, der ja noch dazu gekommen ist, dann ja neulich ja noch der sogenannte Hochelb, der kam ja dann auch noch neu dazu. Und Thema Monsterklasse, das ist ja dann wieder dieses PvP-Gebiet, wo man dann wirklich ne, Player gegen Spieler dann antreten. Das ist ja eigentlich so mein Steckenpferd in diesem Game. Da hat es schon vor 5-6 Jahren ja, gehießen, es gibt eine neue Klasse. Wir haben weiterhin einfach nur an einer Hand abzählbare Klassen gegenüber den Helden, also den Friebs, ne, also den Helden gegenüber, die viel mehr Auswahl haben, was die Schadensklassen angeht oder auch den Verteidigungsklassen oder den Unterstützungsklassen angeht. Und wir Monster wurden immer so, ja, so jahrelang beiseite geschoben. Also ich bin da echt mal gespannt, was sie da für eine Monsterklasse geben, weil bringen sollen, weil es ist immer noch schwierig, auch für dieses sogenannte Balancing-System wieder, also eine Ausgeglichenheit ins Spiel reinzubringen, was ja sowieso in den Ettenöden in einem PvP Gebiet generell schwierig ist, ein anständiges Balancing reinzukriegen. Da kommt vom Wagreiter, ehrlich gesagt, bis hin zum Sindarin-Hexer, das kann alles Mögliche sein. Also da bin ich echt mal gespannt, wie sich das noch entwickelt.
Ja, da kann man wirklich gespannt sein. Mal gucken, was wir dann da so Neues zu haben. Wir bleiben auf jeden Fall natürlich auch da dran, sollte sich da irgendwas entwickeln. Denn das wäre natürlich nochmal ein Highlight, wie du schon gesagt hast. Die Monsterklassen sind lange Zeit nicht mehr angefasst worden. Da ist wenig passiert über die Jahre. Wer weiß, aber da ist es natürlich umso verständlicher, wenn dann irgendwelche Gerüchte aufkommen, dass dann auch sehr wild diskutiert wird. Wir werden sehen, was sich da noch so ergibt. Machen jetzt den Bogen in Richtung einer Veranstaltung, die es vielleicht nicht mehr geben wird und bei der wir auch noch nicht so richtig wissen, was wir mit den aktuellen Informationen tatsächlich schon so aussagen können darüber. Es geht um die Roleplay Convention in Köln, über die wir noch kurz sprechen möchten. Da ist ein Artikel erschienen auf der DTG-Webseite und über den wollen wir auch ein bisschen sprechen, beziehungsweise sprechen kann man eigentlich gar nicht sagen. Wir müssen ja eher spekulieren, wenn ich dich richtig verstanden habe, Tobias.
Ja, es hat mich dann doch relativ aus heiterem Himmel erwischt, als ich über zwei Ecken Mailverkehr zugeschickt bekommen habe, weil mir das bis dato die Pressemitteilung der Köln-Messe komplett durchgegangen ist. Und zwar geht es um die RPC, die wir ja dieses Jahr das 10. Mal bespielt haben, mit riesengroßen Dungeon und irgendwie über 300 Quadratmeter Fläche. Und war ja im Prinzip so das Warmlaufen für den Tolkien-Tag, was an Aufwand betrieben wurde. Und jetzt hat man sich wohl dazu entschieden, die RPC einzugliedern in einen Comic-Con-Special. Irgendwie Blick, aber muss ich auch ehrlich sagen, bei diesen ganzen Comic-Cons blicke ich mittlerweile nicht mehr durch. Was ist offiziell, was ist inoffiziell, welche Firma macht was? Was ich allerdings weiß, ist, dass die Comic-Con in Stuttgart, die Comic-Con Germany, wohl mit eines der größten ist. In Deutschland wird ja organisiert von der FedCon GmbH, wenn ich das richtig im Kopf habe, zumindest von Dirk Bartholomew, der ja auch die FedCon, die RingCon, die HobbitCon, mittlerweile die MagicCon organisiert hat und einer der größeren Player auf dem Markt ist. Und ich persönlich empfinde es halt auch nicht als Zufall, dass man sich dann für so eine Eindeutschung dieser weiteren Veranstaltung dann natürlich gleich ein Wochenende rauspickt, wo es halt die größte Konkurrenzveranstaltung gibt. Ich möchte jetzt nicht behaupten, dass das böswillige Absicht sei. Es hat aber doch so ein kleines Geschmäckle, weil freie Termine im Jahr gab es noch genug. Man hätte es ja theoretisch auch zum RPC-Wochenende veranstalten können, weil die RPC ja nur noch ein Teil davon ist. Aber es hat ein Geschmäckle, dass es das gleiche Wochenende ist. Und ja, für uns heißt das natürlich auch, es ist irgendwie eine Woche, anderthalb Wochen nach dem Tolkien-Tag. Wenn ich mir so die letzten Jahre angucke, waren wir im Regelfall eine Woche mit Aufbau, eine Woche mit Abbau beschäftigt. Und nicht danach gleich wieder eine Riesenveranstaltung mit 4 Tagen vermutlich einzulassen, wird ein bisschen schwierig. Und dann noch keine Möglichkeit mehr hat, den Akku aufzuladen. Und ja, schauen wir mal. Also es gibt, glaube ich, im Oktober oder im November gibt es eine Pressekonferenz. Und bis dato wird man halt gebeten, die Füße ein wenig stillzuhalten. Auf der RPC-Webseite gibt es auch noch keinerlei Infos. Da ist die RPC auch wie bei der Messe Köln noch mit dem Termin, ich glaube im Mai ist das, ausgezeichnet. Und alles ein wenig skurril momentan.
Erstaunlich ist ja auch gerade bei solchen Änderungen, dass man zum einen natürlich das Publikum noch erstmal nicht ins Boot holt. Das ist ja vielleicht auch verständlich, weil noch irgendwas geklärt wird, dass einfach die öffentliche Diskussion dann noch mehr anheizen würde. Hätten wir ja in der Vergangenheit nicht zum ersten Mal erlebt. Aber wenn ich jetzt mal so zurückdenke, ich war auch 2-mal auf der RPC zu Gast und auch beide Male da in der Gewandung unterwegs. Ich denke da jetzt mal so an die vielen, die da auch aus den Bereichen Lab vor allen Dingen hingekommen sind. Das war ja ein entscheidender Teil der Menschen, die auch vor Ort waren, die ja sowieso schon nicht so richtig zufrieden waren damit, dass es immer weniger wurde auf der Messe. Ich glaube, so unter der Überschrift Comic-Con könnte ich mir vorstellen, die kommen dann vielleicht auch gar nicht mehr.
Naja, ich jetzt als Org-Laber, sage ich jetzt mal, hatte auch zumindest vorgehabt, nächstes Jahr mal das erste Mal auf die RPC zu gehen. Und ich verfolge natürlich dann auch die Netzwelt, was das angeht, und da sagen auch ganz viele andere LARPer auch, warum muss das sein? Noch so eine Comic-Con brauchen wir doch nicht in Deutschland. Also da ist wirklich die Netzgemeinde sagt, nein, wollen sie nicht. Die wollen die RPC behalten, so wie sie ist, auch in diesem Rahmen, so wie sie ist. Und da müssen wir wirklich mal abwarten, was dann jetzt die Pressekonferenz dann lautet. Denen dann sagen sollen, was sie dann überhaupt vorhaben. Wie Tobias gerade eben schon sagte, komisch natürlich das Datum, selbstständig dann gleich zur gleichen Zeit wie Stuttgart, ist schwierig.
Ja, denn finde ich es auch merkwürdig, irgendwie im September eine Pressemitteilung rauszuhauen, sie aber jetzt nicht wirklich dafür zu sorgen, dass sie große Wellen schlägt und sämtliche Interviewanfragen offiziell abblockt. Nur um dann irgendwie einen Monat oder anderthalb Monate später dann eine Pressekonferenz einzuberufen und man haut da jetzt so ein Häppchen in die Menge und guckt drauf, wie sich die Haie darüber hermachen, haben aber noch keine wirklichen Inhalte. Also wir wissen ja auch zum Beispiel gar nicht, bleibt die RPC-Hallen für sich. Also es ist im Prinzip so, das gab es ja auch schon mal. Ich versuche schon die ganze Zeit rauszufinden, in welchem Jahr das war. Vielleicht war es einer unserer Hörer das Jahr. Da gab es während der RPC noch eine andere Messe. Und da gab es die Tickets, die waren für beide Messen gültig. Und da weiß ich halt auch, dass einige von uns vom Stand dann rübergegangen sind und sich zum Beispiel die Haare haben schneiden lassen, weil da ein Friseurausstatter war und dann halt auch gleich den Menschen angeboten hat, die Haare zu frisieren. Es war ein riesengroßes Schwimmbecken für Kanu-Tests unten aufgebaut. Also ob das so etwas wird, wie es ja auch zum Beispiel bei der Buchmesse Leipzig der Fall ist. Da gibt es ja noch die Manga-Geschichte, die ist ja auch eine eigenständige Halle. Wenn es so bleiben würde, dass man sagt, man hat halt die RPC-Hallen und das RPC-Konzept bleibt auch so, wie es ist, aber es kommt dann halt einfach noch eine riesengroße weitere Halle hinweg. Es ist übrigens die Comic-Con Experience, die in Sao Paulo jährlich so 227.000 Besucher anzieht, die diese Veranstaltung dann in Deutschland organisieren möchte. Und dann könnte ich mir vorstellen, wenn das halt so bleibt, ist es, kommt die Comic-Con Experience und die RPC dazu. Wenn die RPC allerdings komplett aufgeht, das heißt, die Stände dann bei der Comic-Con untergebracht wird, also dazwischen gewürfelt werden, dann war es das, glaube ich. Weil es ja gerade irgendwie so ausgemacht hat, war das halt auch Vereine, die kaum Geld haben, gesagt haben, okay, die bekommen ihren Stellplatz kostenfrei. Sie müssen halt nur Strom und Co. stellen, wenn sie gemeinnützig sind und können sich dann da halt eben präsentieren, neue Mitglieder akquirieren oder über ihre Hobbys informieren. Es war halt so zwanglos. Und da ist ja auch dieses Jahr die Aktion mit den Tolkien-Porträts entstanden, wo dann die Künstler sich einfach auch gemütlich hingesetzt haben und irgendwie 15 unterschiedliche Künstler Tolkien für uns illustriert haben, also ein Porträt in ihrem Stil und nach ihrer Art und Weise zu machen. Und der Mittelaltermarkt war mir manchmal schon zu viel, passte aber thematisch ja noch wunderbar dazu, aber wenn jetzt so eine Comic-Con wirklich mit brachialer Gewalt, ich weiß es nicht. Also ich bin sehr gespannt, was die Pressekonferenz gibt. Halt auch unter dem Aspekt, bleibt das Angebot bestehen, dass Vereine für kleines Geld sich dort präsentieren können, weil sonst muss natürlich auch die DTG sich überlegen, wie sie im nächsten Jahr präsentiert, weil wenn wir irgendwie klassische Messepreise zahlen müssen, werden wir uns kein 300 Quadratmeter Stand schlicht und ergreifend mehr leisten können.
Nee, da wird es vorbei sein mit einem kleinen Blick nach Moria. Ich habe ja sehr gelacht bei dem Video von diesem kleinen Moria-Dungeon, was da aufgebaut war, wo man sich dann von den Orks so ein bisschen verprügeln lassen konnte. Sehr schön.
Nur erschrecken, nur erschrecken, ach, nicht nur erschrecken. Verprügeln.
Ach, ich dachte, sie hätten mal richtig zuhauen dürfen. Naja, gut, kann
also es. Wenn Elben reinkommen, dann hauen wir auch zu.
Ja gut, ich war nicht da, deswegen ist es wahrscheinlich dazu nicht gekommen. Wir werden sehen, wie das weiterläuft und bleiben natürlich auch da für euch dran. Kommen jetzt zu den Terminen, die haben wir grundsätzlich auch für euch mit im Tollcast. Das sind einige, die schon ein wenig weiter in der Zukunft liegen. Das hat einfach den Hintergrund, gewisse Veranstaltungen, die muss man im Voraus organisieren, wenn man dahin möchte. Deswegen preisen wir die euch dann auch im Voraus hier schon ein wenig an.
Genau, wir fangen mal an. Und zwar haben wir nämlich schon dieses Wochenende vom 5. bis 7. Oktober das 15. Tolkien-Seminar in Aachen. Das diesjährige Thema 80 Jahre Tolkien-Rezeption und Wirkung. Dann auch schon dieses Wochenende vom 6. und 7. Oktober Comic-Con Bodensee. Dann eine Woche später vom 10. bis 14. Oktober haben wir die Frankfurter Buchmesse. Und währenddessen auch schon noch am 13. Oktober die BuCon. Am 20. und 21. Oktober haben wir die Fantastica und German Comic Con in Berlin. Am 25. bis 28. Oktober die Internationale Spieletage oder auch Spiel 2018 in Essen. Am 2. bis 4. November das Brainstorm Weekend oder auch kurz BSWE für DTG-Mitglieder in Fulda und am 30.12.2018 bis 2. Januar 2019 Silvesterfeste feiern auf Burg Breuberg.
Damit sind wir mit der heutigen Ausgabe des Tollcasts am Ende angelangt. Hoffen, euch hat es gefallen. Die Themenauswahl war halbwegs interessant. Am Mikrofon waren Tobias Eckrich, Dennis Meissner und Malte Spiegelberg. Bis zum nächsten Mal wünschen wir euch eine Tolkien-eske Zeit.